Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns, dich wieder begrüßen zu dürfen. Zum Start wie immer der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir hier Underlyings besprechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir indirekt darin investiert sind, sehr, sehr hoch. Über den MSCI World zum Beispiel, wenn wir direkt investiert sind, dann sagen wir es immer dazu. Und damit, hallo Dominik, schön, dass du wieder da bist.
Prost. Danke für die Einladung. Cheers.
Spannende Woche liegt hinter uns. Wir hätten wahnsinnig viel zu besprechen. Wir müssen uns ein bisschen einschränken natürlich, weil alles, was passiert ist, können wir fast nicht besprechen. Was aber auf jeden Fall passiert ist, sind die Wirtschaftsdaten der USA sind neu rausgekommen. CPI-Daten und PPI-Daten. Wir stehen ja immer im WhatsApp-Kontakt ein bisschen und wir waren beide sehr überrascht, muss ich dazu sagen, wie gering die eigentlich ausgefallen sind. Wo bleibt der Zollschock?
Genau, also wie du sagst, wir sind ja da im stetigen Austausch zu den Themen und Zahlen, die ich natürlich sehr, sehr eng beobachte. Und ich habe vor der Woche, habe ich auch zu dir gesagt, ich rechne mit leicht erhöhten Daten, nichts extra Borges, aber leicht erhöht. Und nicht einmal das ist passiert. Also wir haben dann auch nachher nochmal geredet. Ich habe gesagt, ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Also für mich gibt es da keinen Grund. Und dann steht, warte auf die PPI-Daten, weil die PPI-Daten müssen höher sein. Meiner Ansicht nach, ne? Und auch das ist nicht wirklich eingetroffen. Sie waren leicht erhöht, okay, gut, aber jetzt nicht so, wie sie eigentlich sein hätten müssen. Und es ist halt die offene Frage, warum ist das so, ne? Und es gibt nicht wirklich Gründe, die ich nennen könnte, die für mich plausibel wären, außer, dass man das halt irgendwie schön zeichnet.
Ja.
Und anders, mehr kann ich dazu in Wahrheit auch nicht sagen. Ich hätte höhere Zahlen erwartet, sie sind es nicht. Ich habe keinen Grund, warum sie so niedrig sind, weil es kommt nachweislich nicht. Die Lieferungen kommen nachweislich nicht in Schwung und es liegt einiges vor Anker und es legt einiges nicht an Schiffsmaterial. Und wenn das die Produzentenpreise nicht steigen lässt, dann weiß ich nicht was. Walmart erhöht die Preise.
Hat schon.
Ja. Ja. Also ich habe dafür keine Erklärung, keine rationale.
Ja, ich auch nicht, weil vor allem Walmart erhöhte Preise, Target erhöhte Preise, du liest es überall in den Medien, dass da Preiserhöhungen gibt und so weiter. Und wie gesagt, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das beim Endkonsumenten nicht ankommt, beziehungsweise hätte ich kein Szenario, warum es nicht ankommen sollte. Energie ist billig noch, muss man sagen.
Ja, noch.
Da kommen wir später noch dazu. Energie ist noch billig, ja, das mag sein. Die Wohnkosten steigen nicht massiv, ja, mag auch sein. Also das sind so ein paar Begründungen, die ich gelesen habe, aber das kann alles das Grau nicht fett machen im Prinzip.
Ja, also für mich ist das auch nicht rational erklärbar. Meiner Meinung nach sind die Zahlen halt geschönt. Habe dafür aber keine Beweise natürlich, aber meiner Meinung nach müssten die höher stehen. Ja. Kann das so nicht nachvollziehen.
Ja, wir müssen noch einen Monat uns gedulden. Dann müssen die Zölle, also in den Zahlen muss man ganz ehrlich sagen, sind die Zölle nur zur Hälfte drinnen, glaube ich, oder nur zum Teil drinnen. In den nächsten sollten sie dann ganz drin sein. Dann spannende Theorie, die ich im All-In-Podcast aufgeschnappt habe, würde ich mit dir plaudern will.
Jawohl.
Jamath hat ja eine dort die Theorie aufgestellt, dass die Fed jetzt endlich die Zinsen senken soll, weil die Zeit beeinflusst natürlich nur die Zinsen am kurzen Ende. Am kurzen Ende bedeutet nichts anderes als die kurz laufenden Zinsen, also sage ich jetzt mal halbes Jahr bis 2 Jahre maximal. Die kann die Fed beeinflussen. Die länger laufenden werden sowieso über den Bondmarkt geregelt. Er sagt halt, am kurzen Ende können die Zinsen gesenkt, damit der Konsument wieder zu kaufen anfängt und sich verschuldet und das in Konsum übergeht. Und der Konsum erhebt dann das GDP. Und das hilft der USA, aus den Schulden herauszuwachsen.
Teilweise richtig, auf einer anderen Seite komplett falsch. Meiner Ansicht nach. Also ich möchte den Herrn Palihapitiya da nicht auf die Füße steigen. Ich meine, wird es eh kaum interessieren, was ich zu sagen habe, aber
vermutlich.
Noch, ja. Bis ich dann an der Wall Street dann meine Seminare halte. Nein, aber jetzt zu dem Thema. Also Schulden. Generell ist es so, dass sich irgendwer in einem Schuldgeldsystem verschulden muss, um die Zinsen zurückzuzahlen. Also generell funktioniert es so. Wir haben ein Kreditgeldsystem, das Geld entsteht durch Kreditschöpfung. Das heißt, Geldschöpfung funktioniert so, dass ein normaler Bankkunde, du oder ich, wir gehen zur Bank, legen 100 Euro an oder wollen 100 Euro haben von der Bank und dann braucht die Bank nur 10 Euro hinlegen und die 90% schaffen sie per Knopfdruck. 90% des Giralgeldes werden dann, oder des Fiatgeldes werden dann per Knopfdruck geschaffen von der Geschäftsbank. Jetzt gibt es einen Zins und einen Zinseszinseffekt und das ist das, was im Kapitalismus das Ganze eben exponentiell ansteigen lässt. Am Ende ist die Bank macht das natürlich nicht gratis, sie wollen einen Zins dafür haben und durch den Zins- und Zinseszinseffekt, der dann exponentiell wirkt, muss das ja irgendwer zurückzahlen. Jetzt kannst du das auf zwei Arten zurückzahlen. Entweder du schaffst Mehrwert in der Gesellschaft, du hast ein BIP-Wachstum und kannst das durch Innovation steigern zum Beispiel oder durch mehr Output. Und durch diese Mehrgenerierung von Wohlstand kannst du dann quasi diesen Zins zurückzahlen, bedienen. Wenn du das irgendwann nicht kannst und die Wirtschaft wächst halt leider nicht parabolisch, so wie der Zinseszinseffekt, sondern ja eben nicht parabolisch, dann musst du es eben mit frischem Geld machen. Das heißt, du müsstest Schulden aufnehmen, um die Zinsen zurückzuzahlen. Was Jamarfes anspricht an dem Thema, ist, dass derzeit keiner Schulden macht. Wenn es der Staat nicht macht oder der Private nicht macht, dann muss es der Staat machen. Und derzeit macht es der Staat mit dem fiskalischen Defizit von weiß ich nicht wie viel Billionen, die da jetzt wieder aufgenommen, mit dieser Big Beautiful Bill, 1,7 Billionen, glaube ich, oder so. Und er will halt, dass der Private wieder Schulden macht.
Mhm.
Und das übernimmt, ne? Und dass der Private da in die Bresche springt, um eben das GDP wieder anzutreiben, um diese Schulden tilgen zu können. Und aus diesen Schulden rauswachsen ist für mich in einer Form, meiner Ansicht nach, überhaupt nicht möglich. Und das habe ich mit Professor Dr. Max Otte auch in meinem Podcast besprochen, weil das bedeuten würde, dass die Wirtschaft schneller wachsen muss als die Zinsen. Und wie schon besprochen, wachsen die Zinsen exponentiell, weil der Zinseszinseffekt eine exponentielle Funktion ist. Und die Wirtschaft tut das nicht. Und dementsprechend ist das eine Falschaussage in meinen Augen. Und das Zweite ist, der Herr Chamath, der liebe Herr Palihapitiya, ist da vielleicht etwas abgehoben und nicht so nah am normalen Bürger dran, wie man vielleicht glauben mag. Weil in der Theorie ist es ja sehr schön, dass jetzt der Private wieder rausgeht und sich verschuldet. Aber wenn ich mir anschaue, die Card-Delinquency ist, die Ausfallsraten bei den Krediten von 17% auf All-Time-High, dann frage ich mich, wer da noch eine solide Bonität hat für einen Kredit.
Ja, also. Das ist schwierig, ja. Das wird ganz schwer.
Also das ist meine Ansicht zu dem Thema.
Ja, vor allem, sie schmeißen ja eh schon von einer Kreditkarte auf die andere. Ne? Also das ist ja im Prinzip schon lange der Fall.
Volkssport in den USA.
Ja, absolut, absolut, ja. Okay, schließen wir das Thema US-Wirtschaftsdaten ab. Jetzt haben wir nächste Woche die FED-Zinsentscheidung. Ich bin gerade auf Polymarket gegangen und habe gesehen, keine Änderung, 97% sogar. 25 Basispunkte 2%, 50 Basispunkte 1%. Ja, deine Prediction wird jetzt wahrscheinlich auch no change sein. Ne?
Ja, ich habe jetzt gedacht, dass die Polymarket Prediction eine andere ist. Ich habe gedacht, dass die schon auf Rate Cut setzen.
Ja, für den dann, ich habe gesehen, warte mal, es ist noch irgendwo für den September dann ist es aber ordentlich. Aber, ja.
Also meine Prediction ist auch kein Rate Cut.
Ja.
Die Frage ist, wie wir sich Paul positionieren. Ne? Und Paul kann sich in zwei Richtungen positionieren. Entweder er cuttet zu früh und es entsteht wieder Inflation und er ist der Dumme.
Ja.
Oder er cuttet zu spät und ist da der Dumme auf der Seite. Und ich glaube, es ist eben halt lieber Zweiteres, weil das Problem ist bei Inflation, wenn du einen zweiten inflationären Schub kriegst, ist das schwerer wieder zu bewerkstelligen, als wenn du zu lange stabil bleibst und dann die Rezession kommt und du musst dann stärker cutten. Der zweite Weg ist der einfachere, glaube ich, und deshalb ist er lieber eher eine Art Paul Volcker, als dass er zu früh cuttet.
Ja.
Das denke ich.
Das denke ich auch, ja, definitiv. Ich habe es gerade geschaut, für September ist übrigens noch immer 53% auf No Change auf Polymarket.
Ja, also ich sage ja, dass es gar keinen mehr gibt, außer wir haben einen Black Swan. Ich glaube, wir haben den Zinsboden erreicht. Also auch in Europa denke ich, dass wir vielleicht noch 25 Basispunkte sehen, aber dass wir dann den Floor drinnen haben. Außer eben immer diese Ausnahme, wenn wir einen Black Swan kriegen, wenn die Rezession kommt, dann wird wahrscheinlich auf Null gecuttet. Aber wir müssen nachher wieder raufgehen mit den Zinsen, weil Inflation entsteht und wir müssen Inflation bekämpfen. Das ist meine Baseline.
Ich bin sehr gespannt, weil es ja, glaube ich, nicht nur eine Entscheidung der Wirtschaftsdaten sein wird, sondern weil es ja auch ein bisschen darum geht, Donald Trump drängt der Jay Powell schon sehr, sehr lange darum, die Zinsen zu senken. Für mich ist die Frage, bricht er nicht irgendwann ein und sagt, okay, jetzt machen wir es doch?
Ich glaube nicht.
Hypothetische Frage, wenn er jetzt am Mittwoch die Zinsen senkt, wird es der Markt wahrscheinlich feiern? Würdest du hineinschorten? Aber langfristig.
Nein, weil also ich habe gerade gestern wieder eine Präsentation gemacht vor größerem Publikum, wo ich halt analysiert habe, wie sich Zinssenkungen auf die Märkte ausgewirkt haben. Und eigentlich sind Zinssenkungen, und das sind empirische Daten, das ist nachgewiesen, das kann ich jedem zeigen, der fragt. Ich habe es gestern so gesagt, Zinssenkungen per se sind bullish für den Markt und auch für Immobilien und so weiter, weil natürlich Kredite billiger werden etc. pp. Aber, ein ganz großes Aber, der Grund, warum die Zinssenkungen stattfinden, ist wichtiger, als dass sie stattfinden. Und was meine ich damit? Wenn wir die Zinsen deshalb senken, weil die Wirtschaft im Arsch ist, dann ist ja das ein negatives Szenario. Ja, und wir senken ja nur, um was zu reparieren. Wir senken nicht, weil wir den Kampf gegen die Inflation gewonnen haben, sondern wir senken, um was zu retten, was gerade den Bach runtergeht. Ja. Dementsprechend empirische Daten. Jede Zinssenkung, der Anfang des Zinscutting-Cycles war bis jetzt immer das Top des Stockmarkets. Plus, minus 3 Monate.
Also doch shorten.
Ja.
Also ich sage es ganz ehrlich, für mich ist es, ich werde jetzt nicht direkt am nächsten Tag shorten, aber ich werde dann noch mehr auf die Price Action nach unten schauen und für mich ist es definitiv ein
also Ereignis. Also ich würde es wahrscheinlich so machen, ich würde warten, dass der Markt die initiale Richtung nach oben macht, dann mal eine grüne Kerze rauszaubert und den VIX um 30% runterschrauft und dann würde ich Long Puts kaufen auf meinen SPX, glaube ich.
Ja. Definitiv. So machen wir das. Aber ist ja noch nicht so. Wir haben ja beide, also ich weiß nicht, was beide prediktet haben, aber ich habe gesagt, normalerweise müsste noch ein neues All-Time-High kommen.
Ja, du hast es auf jeden Fall gesagt.
Jetzt müsste es noch kommen.
Also, du hast das sogar sehr klar gezeichnet, das Bild, dass du denkst, dass noch der Retail-Investor noch einmal reingezogen wird.
Genau.
Und da habe ich gestern einen wundervollen Chart gesehen, der genau das bestätigt, was du gesagt hast, dass institutionelles Money komplett abverkauft hat, Retail jetzt nochmal gekauft hat und das könnte wirklich genau deine Prediction werden.
Ja. Wo ist mein Mangorakel?
Ja, dein Mangorakel
hat du hast das zerstört.
Nein, nix.
Du hast das gestohlen.
Ja.
Alter, das ist ein Frechheit.
Das Mangorakel ist
da muss man aufpassen, das ist ein Wahnsinn.
Du kannst nicht den Platzhirsch seinen Ding streitig machen.
Ja, das ist unglaublich. Aber okay, ich werde es aus Stahl anfertigen und anschrauben da am Tisch. Ja, nächstes Thema, vielleicht ein weniger, also was heißt vielleicht ganz sicher ein weniger lustiges Nahostkonflikt ist wieder aufgeflammt. Wir haben vorher drüber geplaudert im Vorgespräch kurz. Du hast dich ein bisschen über die Bond Yields gewundert. Magst du das mal erklären?
Ja, also generell die Anleihemärkte, über die reden wir jetzt schon das ganze Jahr 2025. Weil die Anleihemärkte halt Donald Trump quasi in Fesseln legen, das ist ja das lange Ende der Zinskurve. Die der Kapitalmarkt bestimmt. Und die Bond-Yields steigen auf 4,55% und die sind halt wichtig für auslaufende Schulden, die prolongiert werden müssten, weil mit denen an denen am Kapitalmarkt muss refinanziert werden. Und umso höher das ist, umso teurer wird es sich zu refinanzieren. Und ich habe gesagt, jetzt war dieser Angriff von Israel auf den Iran oder umgekehrt oder wie auch immer. Und auf jeden Fall nicht einmal der Krieg hat das irgendwie geschafft, dass diese Renditen runtergehen, sondern selbst dann sind sie gestiegen. Und das stimmt mich schon bedenklich, muss ich sagen. Wenn selbst in dem Szenario die Yields weiter steigen, ich möchte nicht wissen, also ich keine Ahnung, was der Bondmarkt damit sagen will, aber das ist nichts Gutes, meiner Ansicht nach.
Okay, warum erwartest du fallende Yields im Szenario?
Weil in so einem Szenario eigentlich der Kapitalmarkt abverkaufen sollte und Leute in sichere Staatsanleihen fliehen sollten. Das sollte eigentlich die Yields droppen.
Ja, dazu hat auch der SPX für mich zu wenig nach unten reagiert.
Genau.
Ja, also, es ist
also ich weiß nicht, entweder sagt uns der Markt, dass das ein Non-Event ist, dass das irrelevant ist, dass der Krieg in 2-3 Tagen vorbei ist oder so. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht kommt es noch, aber dass die Yields steigen, auf meiner Bingo-Karte war das nicht.
Also ich habe mir sie angeschaut, vielleicht das für die Mitglieder des Zero Hedge Börsendienstes. Ich habe das auf Telegram gepostet, ich rufe das schnell auf. Habe ich mal angeschaut, die letzten Konflikte, und da ist es tatsächlich so, dass es einen gravierenden Unterschied zu den letzten Konflikten gab, und zwar zum letzten Konflikt. Das war der letzte wirkliche Konflikt, war da am 1. April 2024 hat er gestartet, wie iranische Drohnen und Raketenangriffe aus Israel gekommen sind für die Vergeltung iranischer Generäle in Syrien. Da haben wir im VIX im April 24 einen Stand von roundabout, sage ich jetzt mal, bitte nicht genau machen, aber so 14 ungefähr gehabt und sind in die Spitze, dann gab es die Gegenoffensive und so weiter des Irans noch und in der Spitze waren wir dann auf, schieß mich tot, gar nicht so viel, 21. Im VIX. Also das ist nicht wirklich viel. Allerdings muss man sagen, dass was jetzt unterschiedlich ist, ich habe mir dann auch den Ölpreis angeschaut. Am 1. April 2024 war der Ölpreis bei
$90.
So ungefähr. Also eher $83, ist aber schon sehr nach oben marschiert davor, muss man sagen. Und in der Spitze war er dann auf $87. Das ist auch nichts. Und jetzt haben wir schon einen massiven Unterschied. Wenn ich mir jetzt Öl anschaue, ist Öl 8% förmlich explodiert. Ich meine, natürlich aus tieferen Gefilden kommend. Aber ist schon Wahnsinn. Ne? Also wenn man das anschaut, ist das, und das stimmt mich ein bisschen nachdenklich. Also gestern sind wir im Öl, wir sind dann zwar wieder ein bisschen zurückgekommen, aber wir sind um 5% dann immerhin noch gestiegen. Ja. Und das ist schon was mich ein bisschen nachdenklich stimmt, dass da diesmal ein bisschen ein Unterschied sein könnte. Aber die bisherigen Iran-Israel-Konflikte waren eigentlich alles Non-Events, kann man sagen. Ja.
Wie du ganz richtig sagst, kommt der Ölpreis halt von tieferen Levels. Ich glaube, von 60, 65 oder so, wo wir gestartet sind. Jetzt 8% gestern gemacht oder so. Und ich habe ganz wenig lesen können die letzten Tage, weil ich auf einem Event war am Attersee als Speaker, als Keynote-Speaker. Und habe das eben nur so am Rande mitbekommen. Aber dass sich Öl eben ja schon ganz gut nach oben bewegt hat, habe ich natürlich gesehen. Und JP Morgan hat dazu geschrieben, Öl könnte relativ schnell auf $120 steigen. Wenn sich das intensiviert, weiß ich jetzt nicht, aber natürlich gibt's diese Prognose draußen, wenn die Straße von Hormuz da, die immer wieder diskutiert wird, wenn der Iran die downshuttet, dann ist das natürlich einer der absoluten Lieferwege fürs Öl, der da betroffen ist.
Überhaupt für Güter, dann muss man sagen.
Ja, genau. Aber
Öl halt am meisten, ja.
70% der Ölbestände gehen darüber. Ja. Das ist halt Wahnsinn, ne? Ja, am Ende muss ich sagen, habe ich zu wenig Infos und kann es zu wenig beurteilen, aber du hast absolut recht, das war bis jetzt immer ein Non-Event. Ich hoffe, dass es das auch dieses Mal wieder sein wird, weil ich möchte mir gar nicht ausmalen, wenn da mehrere Länder reinkommen in den Konflikt, wie das weiter ausschaut. Was für mich irgendwie nicht ganz stimmig ist, das Bündnis USA, Israel, das kennt man. Und was ich irgendwie nicht ganz verstehe, ist, dass meines Wissens nach ja ein Gespräch anberaumt war von Trump mit Irans Präsidenten 1-2 Tage später und dass man den Angriff dadurch gewunken hat. Vorher verstehe ich dann nicht ganz. Er hat, glaube auf Truth Social hat Trump geschrieben, das war der 61. Tag, den der Iran jetzt gewartet hat, um eine Entscheidung zu treffen für das Atomprogramm. Er hat ihnen 60 Tage Zeit gegeben. Am 61. Tag ist dieser Angriff gekommen von Israel. Ob man das dann so machen muss, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja.
Ja. Es sind mehrere fragwürdige Dinge, aber weil du sagst Donald Trump in diesem Zusammenhang, ich hätte gern, dass du eine neue Kennzahl in deine makroökonomischen Analysen aufnimmst. Ja, jetzt kommt es nämlich wirklich. Ich hätte gern den Pentagon Pizza Report drin.
Warte mal.
Den Pentagon Pizza Report. Was ist der Pentagon Pizza Report?
Warte mal, ich weiß es. Ich habe den gelesen. Ah, verdammt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber da war irgendwas mit der Bestellmenge an Pizza vom Pentagon mit Eskalationen korreliert zum Weltgeschehen.
Korrekt. Da gibt es einen eigenen Twitter-Account, Pentagon Pizza Report heißt der. Und der misst einfach, wann die Pizza-Bestellungen rund ums Pentagon in die Höhe schießen, und zwar in den Abendstunden, wo die eigentlich nicht mehr im Büro sind. Und das war wirklich eine extreme Korrelation, dass dann in der darauffolgenden Nacht oder in den darauffolgenden Tagen irgendwo irgendwas eskaliert in der Welt.
Aber das ist doch so smart, oder?
Ja, und vor allem, es ist ein öffentlicher Account. Ja. Also irgendwie sollte man sich im Pentagon schon langsam überlegen, vielleicht den Angestellten zu sagen, keine Pizzen bestellen. Vielleicht
beim Chinesen bestellen.
Aber. Ja, vielleicht beim Chinesen bestellen oder was weiß ich immer. Aber das siehst du, ist schon spannend. Ja. Also Pentagon Pizza Report, wer das will, kann ab jetzt schon vielleicht vorab, ich habe angehört, dass ein paar Hedgefonds das schon tracken und Alarme bekommen, wenn sich da was tut. Das ist durchaus spannend, ja. Du hast Gespräche angesprochen zwischen Trump und Iran. Ja. Es hat auch Gespräche zwischen Trump und Xi gegeben letzte Woche. Eine komische Einigung findest du nicht? Also ist ganz eigenartig.
Ich kann nichts glauben, was daraus. Also dass Xi als einzige, also so habe ich gehört, ob das jetzt stimmt, weiß ich auch nicht, dass Xi als einzige Forderung gestellt hätte, dass chinesische Studenten wieder Zugang zu den Universitäten bekommen, dass das einzige war und trotzdem 55% Zölle akzeptiert auf seine. Also das, wenn ich viel glaube, aber das nicht.
Ja, das mag vorübergehend so passen vielleicht, ja, dass man sagt, man schafft sich mehr Zeit, um zu verhandeln. Das kann man vorstellen.
Ja, es ist ein komplett asymmetrisch.
Aber ich weiß es gar nicht. Ich am Ende zahlt ja nicht China die Zölle.
Ja, trotzdem.
Und ich glaube nicht, dass die USA, selbst wenn sie 55% Einfuhrzoll bezahlen, dass sie das trotzdem günstiger als China produzieren können, wird nicht der Fall sein.
Das kann nicht sein.
Das heißt, ich sage, China sitzt nach wie vor am langen Ast, der lacht sich nach wie vor dumm und sagt, die Amerikaner sollen doch die Zölle zahlen. Die Inflation im Land steigt. Also der hat doch nichts zu verlieren. Natürlich geht die Produktion in China schon zurück. Man muss schon sagen, es ist.
Aber jetzt im Verhältnis zu dem, was die USA verliert, steht da immer besser.
Ich sage auch. Und der hat den Trump jetzt einen kleinen Sieg gegeben. abgeben und die chinesischen Studenten können weiter studieren. Mit den seltenen Erden hat er nach wie vor an der engen Leine. Kann das jederzeit aufkündigen.
Magneten werden jetzt trotzdem verschifft und so, aber ja, ich weiß nicht.
Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, ja.
Für mich macht es das nicht. Es ist für mich nicht schlüssig.
Und es ist auch nicht Fisch, nicht Fleisch. Also es war jetzt keine endgültige Einigung. So wurde es ja nicht kommuniziert. Ja.
Das sind ja auch wieder nur 60 Tage, ne?
Ja, natürlich. Ja, auch da das Damoklesschwert, aber dass das Ende nie Geschichte wird, glaube ich, haben wir beide schon prediktet, dass das nicht so schnell gehen wird. Ja, auch zwischen jetzt diesem wieder USA, ist ja, USA, Europa ist ja momentan Ruhe, ein bisschen die wieder eingekehrt.
Die Sache ist halt auch, dass das, und das haben wir schon so oft betont, dass China halt vom zeitlichen her am längeren Hebel sitzt, denen ist die Zeit egal. Die haben alle Zeit der Welt, weil sie eben am aufsteigenden Ast sind, in USA am absteigenden Ast. Und Xi ist halt auch ein harter Verhandelspartner, ne? Der sagt, okay, wenn du keinen gescheiten Deal machen willst, ich muss mit dir keinen Deal machen, weil ich gewinne on the long run sowieso, ne? Ja. Warum sollte er irgendwas eingehen, was für ihn, ein schlechter Deal ist? Also, das wird nicht passieren, denke ich.
Ich denke auch nicht, ja, definitiv.
Da macht er lieber keinen Deal und sagt, ja, dann seid ihr halt kein Geschäftspartner mehr. Verlieren wir natürlich an Produktion und an Absatzmarkt und so weiter, aber wir schaffen es trotzdem besser als ihr, ne?
Definitiv. Ja, und dass sie am langeren Hebel sitzen, ist vollkommen klar. Ja. Das haben wir eh schon oft genug besprochen, ja. Zwei Themen habe ich noch mitgebracht, Dominik. Kapitalflucht aus den USA geht weiter. Yes. Man sieht es auch, der US-Dollar verliert an Wert. Obwohl jetzt auch durch den Nahostkonflikt eigentlich gewinnen sollte, theoretisch, ja, als Safe Haven. Aber ich glaube, dass das Safe Haven nicht mehr die USA ist, sondern möglicherweise Europa. Ich habe jetzt gelesen, beziehungsweise ChatGPT hat mir ausgespuckt, Blackstone plant Investitionen von 500 Milliarden Euro in Europa innerhalb des nächsten Jahrzehnts, wohlgemerkt, das heißt nicht auf einmal. Und die Gründe sind günstige Bewertung, mehr Staatsausgaben, vor allem für Verteidigung und Deregulierung. Kannst du das nachvollziehen?
Also Deregulierung kann ich definitiv nicht nachvollziehen in Europa. alles andere, über das kann man natürlich diskutieren. Ich kann zu der Blackstone-Geschichte relativ wenig sagen. Ich habe da eigentlich so gut wie keine Hintergrundinformationen dazu und weiß auch nicht wirklich, wie ich das einordnen soll, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich warte das einfach daran, dass man sich jetzt tatsächlich auch die großen Unternehmen sich außerhalb der USA Investitionsobjekte suchen, was bisher jetzt nicht der Need war, weil die USA super gelaufen ist. Ja. Ich sehe das als Indiz dafür, dass die USA oder dass auch die großen wie Blackstone damit rechnen, dass die USA nicht mehr so gut laufen wird in Zukunft, dass auch die Magnificent Seven wahrscheinlich so am Zenit sind oder vielleicht schon ein bisschen drüber. Manche davon, manche wahrscheinlich nicht. Und dass die händeringend nach Investitionen außerhalb suchen und da halt jetzt Europa entdecken, weil halt, ja, ich meine, wenn man sich den DAX anschaut, ist das natürlich nicht mehr unterbewertet, glaube ich. Aber dass es schon Unternehmen gibt in Europa, die eine extrem geile Dividendenrendite haben und die meiner Meinung nach auch noch nicht wirklich adäquat bewertet sind. Und ich glaube, die haben das einfach erkannt und versuchen das jetzt auszunutzen.
Was auf jeden Fall ein Faktor ist, und das sehen wir jetzt auch mit der Big Beautiful Bill, mit der Section 899, die da drinnen steht, die du sicher schon gelesen hast, und ich habe auch einen Artikel drüber geschrieben. Die Kapitalflucht ist natürlich real aus den USA, und mit dieser Section 899 wird das nicht besser. Also was da jetzt drin steht, ist, dass es möglich sein wird, dass es quasi so eine Blacklist geben wird in den USA von unfreundlichen Partnerstaaten, die halt die USA schlecht behandeln in Zollthematiken oder was auch immer. Und wenn du auf dieser Blacklist stehst, dann hast du 5% extra Steuern auf Kapitalerträge aus den USA, Kapitalausschüttungen. Und diese 5% erhöhen sich jedes Jahr um 5%, irgendwann im Cap bei 25%, glaube ich, oder 20%. Und das ist natürlich, wenn das so exekutiert wird, das ist eine absolute Katastrophe für den amerikanischen Finanzmarkt oder Finanzstandort. Und da ist halt Trump meiner Meinung nach zu patriotisch und denkt, es gibt keine Alternative zum amerikanischen Kapitalmarkt. Und ich denke, da schneidet er sich sehr stark in den Finger, wenn er glaubt, es geht nur um die USA. Es gibt woanders auf der Welt auch Unternehmen, die dann extrem wachsen werden, weil die Gelder eben abgezogen werden aus den USA und die werden dann reallokiert und dann ist Europa sicher ein Platz, der da Gelder empfangen wird. Ja. Das kann sehr stark möglich sein. Ja.
Ja, also definitiv in Firmen im Carry Trade fallen wir ja aus, weil die Zinsen niedriger sind bei uns als in den USA. Aber in die Unternehmen hinein kann schon fließen.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass es neue Carry Trade Länder geben wird, was jetzt bis jetzt die Japan, ja, wenn es denen noch so der Fall ist, oder wenn, ich weiß ja nicht, wie viel schon aufgelöst sind von den Carry Trades. Aber es gibt ja durchaus in Südamerika interessante Alternativen dazu im Moment. Muss man schon sagen, wo das dann sich definitiv lohnen kann, dorthin
zu allokieren. Ist ja sehr spannend für das zum Beispiel, ja.
Ja, absolut. Also bin ich schon gespannt.
Ja, es liegt halt auch an den Yields, ne? Also was kriegst du dafür? Und natürlich kannst du in den Aktienmarkt auch investieren, aber ja, es stehen viele große Fragezeichen davor, wie sich das wirklich entwickelt. Und wir sehen da durch den Nebel vielleicht ein paar Schleier, ein paar Silhouetten, aber kein Bild, was sich da manifestiert, was irgendwie schlüssig ist für mich. Ich glaube auch nicht, dass diese Section 8, nein, dass man die so. Also das wäre eigentlich ein Schuss ins Knie, glaube ich.
Ich glaube sowieso, dass dieses ganze Gesetz jetzt im Senat einmal noch heftig diskutiert werden wird, weil es ist ja im Haus, glaube ich, nur mit einer Stimme durchgegangen mehr. Und dass es einige in der republikanischen Partei gibt, die damit komplett unglücklich sind. Unter anderem auch unsere Freunde vom Olymp-Podcast, bis auf den Krypto-Zar, der ja in der Regierung sitzt. Der kann nichts anderes sagen.
Der Sachs.
Ja. David Sachs. Aber ansonsten ist das sehr, sehr kritisch gesehen. Und ich glaube, dass das massive Probleme noch für Trump bringen wird. Plus, er muss dringend die Midterms gewinnen. Sonst wird es definitiv ganz, ganz schwer
werden. Das wird ja auch schwierig werden.
Und da ist halt die Frage, und das ist auch etwas, vielleicht letzter Punkt, das wir immer am Schirm hatten, also auch beide prediktet haben, also ein bisschen, dass der nächste große Krieg kein Krieg wird, sondern eher ein Bürgerkrieg. Und da sehen wir ja schon die ersten Anzeichen jetzt in Los Angeles.
Los Angeles brennt, ja. Also das ist wirklich, jetzt hat er die Nationalgarde geschickt, 600 Marines deployed Richtung L.A. Also das erste Mal, dass die Nationalgarde gegen sein eigenes Volk durchgreift. Jetzt kann man natürlich diskutieren, eigenes Volk, angeblich gegen illegale Immigranten, die da halt ihre mexikanischen Flaggen wehen und Autos anzünden. Hartes Thema zu diskutieren. Im letzten Olymp-Podcast haben sie es auch thematisiert, relativ lang sogar, wie das zu sehen ist. Und was ist deine Meinung dazu zu dem ganzen Thema?
Schwierig. Also ich sehe ich habe jetzt nicht das am Schirm, dass das das Hauptargument ist für meine Prediction, dass das kommen wird, sondern meine Prediction ist einfach, dass die Armen immer ärmer werden und irgendwann so arm werden, dass es einfach schon sinnlos ist. Ja.
Genau, das wäre ja auch meine Prediction.
Das ist eher die Prediction dahinter. Also ich bin jetzt weniger da auf das Migrationsthema, war weniger auf das Migrationsthema gefasst.
Aber das sind ja die Auslöser der Riots derzeit, ne? Also weil ja einiges, die haben ja quasi Erdbeerplantagen gestürmt, die Leute mitgenommen, Costco-Mitarbeiter rausgezahlt aus der Arbeit und haben die quasi einkaserniert, und jetzt gehen halt die ganzen Familien auf die Barrikaden. Also zumindest wird das so reported.
Ich kann das halt nicht nachvollziehen, dafür sind wir viel zu weit weg. Was ich aber nachvollziehen kann, ist, dass wenn man das Kapitol stürmt, offensichtlich die Nationalgarde nicht gebraucht wird. Und wenn man halt andere Sachen macht, wird die Nationalgarde gebraucht. Also es ist dieses Schreckensgespenst der Rechten, dass da immer rauf oktroyiert wird. Also ich sehe es nicht ganz, und ich sehe es halt auch nur einseitig, und das ist halt das, was ich nicht nachvollziehen kann, weil entweder wenn ich Charakter habe, ich meine, dass da in der Politik kaum jemand Charakter hat, darüber brauchen wir nicht reden, aber wenn ich Charakter habe, dann muss ich auf beiden Seiten durchziehen, und ich kann nicht auf der einen Seite diejenigen, die das Kapitol stürmen und die Demokratie massiv angreifen, wurscht welche Flagge sie schwingen, aus dem Gefängnis entlassen, also begnadigen, und die anderen angreifen, das kann ich nicht nachvollziehen. Also das sind für mich Dinge, die ich einfach so nicht ganz abgesehen vom menschlichen Standpunkt, aber ich bin, glaube ich, ein sehr fairer Mensch, und von dem kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Und deswegen glaube ich auch, dass das wieder kurze Beine haben wird und dass die Rechten wie so häufig sich selbst im Weg stehen.
Na gut, Begnadigungen hätten wir ja eine ganz prominente gehabt im letzten Jahr mit Hunter Biden, ne? Wo Papa gesagt hat, ja, also ich glaube, mein Sohn wird schlecht behandelt von der Justiz, müssen jetzt begnadigen.
Das geht genauso nicht, das geht genauso nicht.
Also da sind halt andere Leute wieder mal gleicher vor dem Gesetz als andere, ne?
Ich finde auch unverständlich, warum der US-Präsident so eine Macht hat überhaupt. Also warum das überhaupt geht. Also weil das ist ja eigentlich nicht mehr die Gewaltenteilung.
Na genau.
Die Gewaltenteilung ist damit ausgehebelt. Damit, genau. Und das ist halt komplett.
Also mit Demokratie hat das dann damit nichts mehr zu tun.
Nein, definitiv nicht. Und die USA steuern halt schon wohin. Das ist ja auch so ein bisschen aus der Trump-Geschichte jetzt. Ich meine, der Trump ist ja zwischen seinen Tea Party-Membern mehr oder weniger und den Silicon Valley-Membern. Also daraus nähert sich ja die Trump-Wählerschaft. Und dass die Silicon Valley-Abteilung jetzt schwer ins Hintertreffen geraten ist, auch mit Elon Musk rausschmissen, und so weiter.
Ja.
Ich glaube, ich brauche mal auch nicht diskutieren. Und auch der NASA-Chef ist ja nicht der geworden, der es werden hätten werden sollen, sondern
laut
ist
jetzt
auch laut Musk zumindest. Und das sind halt alles so Dinge, die ja vielleicht auch die Republikaner mal spalten wird. Aber es schon.
Ja, Trump hat sich jetzt auf jeden Fall sogar schon öffentlich also entschuldigt. Er hat gesagt, er bereut ein paar Tweets, die er geschrieben hat.
Musk meinst du?
Hä?
Musk hat sich entschuldigt.
Ja, habe ich gesagt.
Trump hat es gesagt.
Echt? Okay, ja. Entschuldigung. Musk hat sich auf Twitter geäußert, dass er sich, dass er einiges bereut, was er da geschrieben hat. Wahrscheinlich meint er das mit den Epstein-Files. ja. Die Frage ist, ob er nüchtern war, wie er das geschrieben hat.
Das ist ja das Hauptproblem bei den Menschen mittlerweile, ja. Aber ja, so ist das.
Ja, wir werden es nicht erfahren, aber.
Wir werden es sicher irgendwann erfahren.
Ja, irgendwann.
Irgendwann sicher.
Irgendwann gibt es sicher so ein.
Und irgendwann werden wir auch erfahren, meine Prediction, pass auf, eine Prediction am Ende dieses Podcasts. Das blaue Auge von Elon Musk.
Oh.
Wer war's?
Bennett.
Ja.
Bessent.
Ja, sag ich auch. Scott Bessent.
Ja.
Ja.
Glaube ich
ja, auch. Definitiv. Aber das wäre dann schon traurig, weil wie alt ist Scott Bessent? Ich schätze jetzt einmal um mindestens 20 Jahre älter als Elon Musk.
Weiß ich nicht, aber.
Also wenn man da Opa Google hat.
Ja.
Ja, okay.
Nein. Aber dann haben wir zumindest dieselbe Idee.
Ja, definitiv. Gut, ich habe keine Themen mehr, Dominik. Hast du noch irgendwas?
Ja, nein, das letzte Riots in L.A. wäre das letzte gewesen, was ich noch ansprechen wollte, aber dementsprechend hast du das gut abgehakt,
sehr die gut.
Box getickt.
Ja.
Dementsprechend entlasse ich dich.
Dankeschön, ja. Vielen Dank übrigens auch für die ganzen Kommentare zum Silber-Podcast von letzter Woche. Ja, absolut top. Und wir werden das natürlich weiter beobachten für euch und dranhalten. Momentan hat sich nicht viel getan. Und ja, in diesem Sinne sagen wir wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.